zwischen Hamburg und Haiti. Single Malt and Angels Share. Schottland, das Land des Whiskys. Eine Sendung von Jens-Peter Marquardt. ARD Studio London.
Das Spirit of Speyside Whisky Festival ist stets ein großes Ereignis. Die alte Lagerhalle der Glenmorray Distillerie in Elgin ist bis auf den letzten Platz gefüllt. An den Tischen sitzen die Brennmeister aus der Speyside-Region, fachsimpelnd beim Dinner mit Whisky-Fans aus aller Welt. Es gibt natürlich Haggis, das schottische Nationalgericht, mit Innereien gefüllter Schafsmagen. Und dazu werden die neuesten Kreationen aus den verschiedenen Distillerien verkostet. Das Spirit of Speyside Whisky Festival gibt es seit 18 Jahren und es wird immer beliebter. Perry Sakiri ist die Festivalmanagerin.
This year we're welcoming visitors from 37 different countries.
In diesem Jahr können wir zu unserem Festival Besucher aus 37 Ländern begrüßen. Das ist absolut fantastisch. Sie alle pilgern nach Speyside ins Zentrum des Malt Whiskys, um mehr über den Whisky zu erfahren. Die größte Besuchergruppe kommt aus Deutschland. Dann folgen die Vereinigten Staaten und Skandinavien. Und wir haben diesmal auch Besucher aus Venezuela, Australien, Kanada, Italien, wirklich von überall her.
Venezuela, Australia, Kanada, Italy, really all over the globe, all four corners of the globe.
Die Glenmorray Distillerie, die ihre Lagerhalle für den Eröffnungsabend zur Verfügung stellt, ist eine der Brennereien, die die Whisky-Liebhaber während des Festivals besichtigen können.
Was da zischt, ist der Dampf im Destillationshaus. Hier wird die gegorene Gerste in hochprozentigen Alkohol verwandelt. Deswegen ist es hier auch so warm. Das kommt von den 6 Brennblasen, 3 Wash Stills und 3 Spirit Stills.
Die Glenmorray-Brennerei in Elgin feiert in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen. In dieser langen Zeit hat es hier nur 5 Master-Distiller, also Oberbrennmeister, gegeben. Graham Cole, der heute die Verantwortung für die Produktion der Glenmorray-Whiskys trägt, ist der 5.
Glenmorray originated as a brewery.
Glenmorray war ursprünglich eine Brauerei und hat von 1830 bis 1897 Bier produziert. Danach wurde sie zur Brennerei umgebaut und produziert seitdem Whisky. 4 Millionen Liter Alkohol pro Jahr. Wir stellen Single Malt Whisky her, das heißt, wir dürfen nur zu Malz verarbeitete Gerste, Wasser und Hefe verwenden. Wir produzieren 2 Sorten, einen mit Torfgeschmack, den anderen ohne.
And that implies a different flavor to each individual whisky.
Und für die Reifung des Whiskys verwendet die Distillerie unterschiedliche Fässer.
We use a wide range of casks. The most common cask we use is an ex-bourbon cask.
Die meisten Fässer stammen aus Amerika. In ihnen war vorher Bourbon gelagert worden. Aber wir verwenden auch Sherry, Portwein, Rum und verschiedene Weinfässer, vor allem solche, in denen Chardonnay gereift ist. Jedes dieser Fässer schenkt dem Whisky eine andere Geschmacksnote.
Der größte Teil der schottischen Whisky-Produktion geht immer noch in die Blends, in die bekannten Marken wie Johnny Walker, Black & White und Chivas Regal. Es sind Mischungen aus verschiedenen Destillerien. Heute sind es jedoch immer mehr die Single Malts, die Kenner bevorzugen und die das Wachstum und den Profit der schottischen Whisky-Industrie befeuern. Individuelle Kreationen aus einer einzigen Destillerie mit eigener Charakteristik und unterschiedlichem Aroma.
Ye lawhey hair, O Piper McNeil, a canty chap and a couthy chief, and all my days I'll loot him weel, he dearly loot the whiskey, oh. Whiskey's good, aye, the whiskey's grand, a wee drappy o't all day ye nae hair, I only wish that in my arms I had had a great big barrel of Heelan whiskey. Oh.
Speyside ist die größte Whisky-Region Schottlands. Fast zwei Drittel der schottischen Brennereien liegen am Fluss Spey, der von der Quelle in den Highlands in unendlichen Windungen und über zahlreiche Stromschnellen hinweg 170 Kilometer weit bis hinunter zur Nordseeküste fließt, rund um die Städtchen Rothes, Dufftown und Elgin, der 100.000 Einwohner großen Hauptstadt des Verwaltungsbezirks Moray. Zwischen den grünen Hügeln und den glasklaren Bächen dampft es an allen Ecken und Enden aus den Schloten der Brennereien, auf denen häufig fernöstlich anmutende Pagodendächer sitzen. Und überall liegt der süßliche Malzgeruch in der Luft.
Speyside, die Lowlands, die Highlands, dazu im Westen die frühere Whisky-Hauptstadt Campbelltown an der irischen See auf der Halbinsel Kintyre und die Inseln wie zum Beispiel Isla oder Skye. Das sind die traditionellen schottischen Whisky-Regionen. Ursprünglich produzierte jede dieser Regionen eine eigene, klar unterscheidbare Geschmacksnote. Aus dem Westen kamen die rauchigen, torfigen Whisky-Sorten, aus dem Osten die süßeren, milderen. Doch so wie Glen Moray in Elgin im Osten heute einen Torf-Whisky anbietet, so bieten Brennereien im Westen inzwischen auch Whiskys mit Sherry- und Weinaromen an. Tendenziell aber gelte immer noch Rauch im Westen, Süßes im Osten, sagt Whisky-Experte Charles McLean.
It's nothing to do with terroir. It's really just to do with the way the whisky has been made there over.
Das hat aber nichts wie beim Wein mit dem Terroir zu tun, also dem Boden und dem Klima, sondern einfach mit der Tradition der Whisky-Herstellung in den unterschiedlichen Regionen. Die Geschmacksunterschiede haben auch nicht sehr viel mit dem Wasser zu tun oder der Gerste. Die Länge der Fermentation macht einen Unterschied, auch die Art der Brennblasen und vor allem, wie sehr der Alkoholdampf dem Kupfer ausgesetzt wird.
Aber das Wichtigste ist die Reifung. Sie bestimme zu etwa 80% den Geschmack, sagt Charles McLean, also die Dauer der Reife und die Art der Fässer.
Ob es europäische oder amerikanische Eiche ist, was darin vorher gelagert worden ist, Bourbon, Sherry oder unterschiedliche Weinsorten und wie häufig die Fässer verwendet werden. Der Alkohol atmet buchstäblich durch die Holzwände. Das löst eine ganze Reihe chemischer Reaktionen aus.
The spirit breathes, literally breathes through the walls of the cask and interacts with the atmosphere, the surrounding atmosphere.
Und da kommt dann doch noch so etwas wie Terroir ins Spiel, nämlich das Klima, in dem der Whisky in den Fässern reift.
Scotland is so ideal because this temperate, damp, by and large damp climate allows.
Schottland ist ideal wegen seines nasskalten Wetters, das eine lange Reifezeit erlaubt. In Kentucky und Taiwan zum Beispiel, wo sie auch guten Whisky machen, geht das viel schneller. In Schottland verdunsten pro Jahr nur 2% des Whiskys aus den Fässern. Angel's Share nennt man das, also der Anteil, den die Engel bekommen, weil er in den Himmel steigt. In Kentucky und Taiwan liegt der Angel Share bei 12-15%, also geht jedes Jahr viel mehr verloren. Den Whisky dort kann man auch trinken, aber meiner Ansicht nach fehlt ihm die Komplexität und die charakterliche Tiefe.
That's fine, but the and you can drink it quite young, it's mature, but it lacks complexity and it lacks depth of character in my view.
Der britische Regisseur Ken Loach hat 2012 den Film The Angel's Share gedreht. In deutschen Kinos heißt er Ein Schluck für die Engel. Es geht darin um vier arbeitslose Kids aus Glasgow, die in den Highlands den großen Whisky-Coup planen. Charles McLean hat darin sich selbst, den Whisky-Experten, gespielt.
Charles hat 16 Bücher über schottischen Whisky geschrieben. Die Sunday Times hat ihn mal als Scotland's finest Guru of Whisky bezeichnet. Jetzt sitzt der Guru in der legendären Bar des Craigellachie Hotels im Herzen der Speyside-Region. In einer Bar, in deren Regalen hunderte unterschiedlicher Whisky stehen. Darunter auch ein Highland Park von 1905. Bester Guru, das sei natürlich übertrieben, sagt Charles. Zum Experten sei er durch die Praxis geworden. Einfach viel Whisky trinken.
How do you get a job like that? And I reply, practice. Simple as that. Practice. Drink lots. When I'm dreaming, well, I know
I'm gonna dream about the kind when I'm with you. Jenseits der Spey-Brücke liegt das Städtchen Rothes. Von der gleichnamigen Burg, in der im 13. Jahrhundert der englische König Edward I. auf seinem Triumphmarsch nach dem Sieg über die Schotten Station machte, sind nur noch ein paar Trümmer übrig. Dafür beherbergt Rothes heute vier Whisky-Brennereien. Gleich hinter dem Kreisel, links den Berg hoch, liegt die Glen Grant Distillerie.
Hier wartet schon ein alter Bekannter auf den Whisky-Experten Charles McLean, Dennis Malcolm. Keiner ist so lange im Whisky-Business wie der Manager der Glen Grant Distillerie, seit 56 Jahren nun schon, seit 1961.
My father and myself were employed by the great grandson of the founder, and my grandfather was employed by the son of the founder.
Mein Vater hat schon für den Großenkel des Glen Grant-Gründers gearbeitet und mein Großvater für den Sohn des Gründers. Und als ich 15 Jahre alt war, musste ich mich nicht einmal bewerben. Die Brennerei bot jedem Sohn und jeder Tochter der Beschäftigten die Möglichkeit an, hier zu arbeiten. Ich bin also meinem Vater und Großvater gefolgt und wurde zunächst einmal Küfer. Ich wollte unbedingt Fässer machen. Später bin ich dann in die Produktion gegangen und mit 24 ins Management. Da bin ich jetzt immer noch.
For 6 years learning the production, and then I went into management. And I went into management at the age of 24. So I've been here a long time.
Die Glen Grant Distillerie gehört zu den größeren der Branche. 6,2 Millionen Liter werden hier pro Jahr produziert. In den vergangenen Jahren hat der Eigentümer mehrfach gewechselt und eigentlich wollte Dennis längst aufhören. Doch dann hat der italienische Campari-Konzern Glen Grant übernommen. Und seitdem mache ihm die Arbeit wieder Spaß, sagt der 71-Jährige.
Der Einfluss der Italiener ist sehr, sehr stark. Sie unterstützen Glen Grant immens. Ich konnte plötzlich zig Millionen Pfund zum Beispiel in die Lagerhäuser und die Abfüllung investieren. Die Italiener fühlen sich Glen Grant sehr verbunden und wollen daraus eine exklusive Marke machen. Sie wollen die Besten werden.
Glen Grant war fast schon vom Markt verschwunden.
Gleichzeitig geben sie uns aber die Freiheit, das zu machen, was wir für richtig halten. 1978 hatte uns Chivas übernommen und die haben bis zum Verkauf im Jahr 2006 so gut wie keinen Penny investiert. Das hat sich vor 10 Jahren geändert. Die Marke wird wieder promoted und wir finden wieder Anerkennung.
Investing in it, promoting the brand and it's beginning to be recognized again.
Oh, whiskey, you're the devil. You're leading me astray over hills and mountains and to America. You're sweet, you're strong, you're decent, spunkier than tea. Whiskey, you're my darling, drunk or so.
Die Geschichte des schottischen Whiskys hat vor mehr als 500 Jahren begonnen.
The word whiskey derives from the Scots Gaelic Uschkebeha, which means water of life. So it's the same as aquavitae, it's same as.
Das Wort Whisky ist gälischen Ursprungs und bedeutet Wasser des Lebens, aquavitae, eau de vie. 1494 wurde dieses Wasser des Lebens, hergestellt aus gemälzter Gerste, erstmals in schottischen Quellen erwähnt. Irische Einwanderer hatten das Rezept mitgebracht. Sie hatten den Whisky zunächst als Heilmittel eingesetzt. Später wurde die Whiskyproduktion Teil der Landwirtschaft. Die Bauern bauten Weizen an, um Essen herzustellen, und Gerste, um Getränke zu produzieren. Bier und Whisky. Und aus den Überresten Viehfutter.
So, having barley and making beer and then turning it into whisky, because beer goes sour very, very easily. You can't keep it, whereas whisky lasts indefinitely.
Whisky's good, aye, the whisky's grand. A wee drappy o't all day ye nae hear. I only wish that in my arms I had a great big barrel o' healing whisky, oh.
Von den bäuerlichen Ursprüngen hat sich die Branche weit entfernt. Heute ist der schottische Whisky Big Business. Bei Glenfiddich, dem meistverkauften Malt Whisky, hat die Grant-Familie zwar immer noch das Sagen, aber auch sie steuert das Geschäft aus der Zentrale in London. Und hinter den meisten anderen schottischen Traditionsbrennereien stehen inzwischen internationale Konzerne. Jetzt erlebt die Branche aber gerade eine Gegenbewegung. Familienbetriebe kehren zurück.
Edward Symington war jahrelang als Independent Bottler, als unabhängiger Abfüller tätig. Er erwarb von den Brennereien Fässer, ließ den Whisky darin weiter reifen und verkaufte ihn schließlich unter seiner eigenen Marke. Edwards Traum war, irgendwann einmal eine eigene Brennerei zu besitzen. Jetzt sitzt er stolz in der Bar der kleinen Edradau-Brennerei, in die er sich schon vor Jahren verguckt hatte, als sie noch dem Pernod Ricard-Konzern gehörte.
Ich habe sie gefragt, wollen sie die Brennerei nicht verkaufen? Sie haben Nein gesagt. Ich habe sie dann immer wieder gefragt. Und schließlich haben sie mir gesagt, wenn wir irgendwann mal verkaufen wollen, dann stehen sie ganz oben auf der Liste. Der Chef des Konzerns mochte Edradour sehr gern, aber für solch ein großes Unternehmen ergab diese kleine Brennerei ökonomisch keinen Sinn. Er wusste, dass ich mich mit Herzblut um Edradour kümmern würde. Und nach einem weiteren Jahr hat er sie mir für gerade einmal 5,4 Millionen Pfund zusammen mit dem ganzen Bestand von 4.000 Fässern verkauft.
Edradour liegt in den Highlands, wenige Kilometer von Pitlochry entfernt, einem Mekka für Wanderer, aber auch für zahlreiche Bustouristen, die hier auf dem Weg von Edinburgh nach Inverness Station machen. Die 311 Meter lange Lachstreppe am Fluss Tummel ist die Attraktion von Pitlochry. Hier kann man die Lachse bei ihrer Wanderung in die höher gelegenen Laichgebiete beobachten. Über eine enge Straße, durch Schafswiesen und über Hügel hinweg gelangt man nach Edradour. Die alten Gebäude der Destillerie leuchten knallweiß, die Türen und Fenster knallrot. Davor fließt der Bach Edradour, der der Brennerei den Namen gegeben hat. Das Bachbett ist sorgfältig mit Blumen bepflanzt.
Edradour ist die kleinste traditionelle Whisky-Brennerei Schottlands, aber mit einer großen Geschichte. Ihre Ursprünge gehen auf das Jahr 1825 zurück, als der Bauer Alexander Forbes die Lizenz zum Whisky-Brennen erhielt. 1855 geriet Edradour in die erste Whisky-Krise und stellte wie viele andere Destillerien die Produktion erst einmal ein. Die Whisky-Herstellung ist bis heute ein zyklisches Geschäft geblieben, ein Wechselspiel von Eröffnungen und Schließungen. Ausgerechnet die kleine, idyllische Edradour-Distillerie geriet einmal in die Fänge der New Yorker Mafia. Elvis Costello, dem Mario Puzo einst als Paten ein literarisches Denkmal gesetzt hat, übernahm über einen Strohmann die schottische Brennerei.
During Prohibition, he was getting Edradour Whisky into the States.
Costello hat in der Zeit der Prohibition Edradour Whisky in die Staaten verschifft. Zunächst auf eine Insel vor der kanadischen Küste, Neufundland, und von dort dann mit Schnellbooten an die amerikanische Ostküste. Costello hat damals $2 Kommission pro Kiste kassiert.
Erst 1982 verkaufte der Strohmann des Paten die Brennerei weiter. Der heutige Eigentümer Edward Symington ist mit einer Deutschen verheiratet und beschäftigt einen Brennmeister aus Sachsen-Anhalt, Matthias Poser aus Gleina in der Nähe von Freiburg an der Unstrut und deshalb bestens mit Wein- und Rotkäppchensekt vertraut. Poser hat gerade den Destillationsprozess heruntergefahren und wartet auf den Kupferschmied, der den Kessel reparieren soll. Eigentlich sollte der Kupferschmied längst da sein. Der Deutsche hat sich auch nach 10 Jahren in den Highlands noch nicht so recht an die gelegentliche Unpünktlichkeit der Schotten gewöhnt. Ansonsten mag er die Menschen hier und auch ihr seltsames Englisch.
So, wir sprechen ja in Sachsen-Anhalt selber ein bisschen Dialekt. Und das ist eigentlich schön, sind alle freundlich, sag ich mal, wenn man hinkommt. Am Anfang war es für mich immer so komisch, weil die erzählen eigentlich, als wenn man sich schon 10 Jahre kennt oder... Weil die haben sehen sich da zum ersten Mal und da wurde da erzählt über Gott in der Welt, sag ich mal. Und die haben sich gerade erst an der Schlange an der Kasse kennengelernt oder sonst wo. Die Menschen sind eigentlich alle freundlich soweit.
Make me think about where I came from. That's the reasons why I seem so far away today. Oh, and let me tell you that I love you, that I think about you all the time. Caledonia, you're calling me, now I'm going home.
Die kleine Edwardau-Brennerei produziert in einem Jahr nur so viel Whisky wie die großen Brennereien in einer Woche. Hier steuert auch kein Computer den Prozess. In der kleinsten traditionellen Distillerie Schottlands werde alles noch von Hand gemacht, erzählt der Brennmeister aus Sachsen-Anhalt.
Die malzende Gerste, die kommt in großen Säcken, die leeren wir mit einem Eimer aus und wir maischen dann hier jeden Morgen 1100 Kilogramm. Maischen wir mit heißem Wasser und das wird dann hochgepumpt über den Kühler. Dann wird es abgekühlt, also das erste Wasser ist bei 69 Grad, wird abgekühlt dann auf 20 Grad. Weil die Hefe arbeitet bei 20 Grad am effektivsten, weil ansonsten würde die Hefe absterben, wenn es zu heiß wird.
Der Schnaps, der entsteht, ist allerdings noch kein Whisky. Er darf sich nach den schottischen Gesetzen erst dann Whisky nennen, wenn er mindestens 3 Jahre lang im Fass gereift ist.
Sie sagen mal, in Schottland geht nichts verloren. Selbe ist hier mit der Maische. Also ich glaube, in Deutschland sagen wir Trever, hier sagen wir Traft für den Rest. Und das holt der Bauer ab und da füttert das seinen Kühen und seinen Schafen. Deswegen haben wir so glückliche Kühe hier in Schottland, sagen sie immer. Ja.
Weil sie exzellenten Whisky kriegen?
Aber, na, hier ist zwar kein Alkohol drin, aber eben ist noch so Proteine und Zucker. Und, also wir werden eben satt.
The empty room, the forest choir, the flames that couldn't get any higher. Well, they were withered, now they've gone.
Edwardau produziert wenig, aber eine große Vielfalt. Edward Symington lässt jede Sorte in unterschiedlichen Fässern nachreifen, auch in deutschen Rotweinfässern. Dem 12 Jahre alten Edwardau hat er den Namen Caledonia gegeben. Nach dem Song, in dem der Liedermacher Dougie MacLean seine Sehnsucht besingt nach Schottland, das die Römer einst Caledonien nannten.
Caledonia, you're calling me, now I'm going home.
Weiter östlich in den Highlands liegt Ballindulloch Castle, hinter einem Wald verborgen am Orne, dem größten Nebenfluss des Spey. Gerade waren 2 Busse da mit mehr als 100 spanischen Touristen. Sie haben den Steingarten bestaunt und sind durch die Prunkräume geschlendert. Jetzt sind die Spanier wieder weg und Guy Macpherson Grant hat Zeit, etwas über die Geschichte des Schlosses und seiner Familie zu erzählen.
The family have been around in the area since 1457, but it wasn't until 1546 or thereabouts that we decided.
Unsere Familie lebt schon seit 1457 in dieser Gegend. Aber erst 1546 haben wir uns entschlossen, hier ein Schloss zu bauen. Das waren damals ziemlich blutige, gewalttätige Zeiten. Das Schloss ist immer wieder verändert und erweitert worden. 1848 bekam es dann die heutige Gestalt. Ballindulloch ist ein hervorragendes Beispiel für den feudalen Baustil Schottlands. Also, uns gibt es hier schon ein paar Jahre. Ich bin jetzt die 23. Generation und meine Kinder bilden schon die 24. Generation, die hier auf Ballindulloch wohnt.
Few years and I am the 23rd generation and my children are the 24th generation of the family to live here at Ballindulloch.
Auf den Ländereien baut Schlossherr Guy Getreide an und ist besonders stolz auf seine Angus-Herde, die älteste Herde von Aberdeen Angus-Rindern, Lieferanten für Feinschmecker-Steaks. Schon früher war der Name Macpherson Grant auch mit Whisky verbunden.
So the family has been involved on and off with whisky for quite a while. There are records.
Es gibt Aufzeichnungen über eine Destillerie aus dem Jahr 1820, gerade einmal 1 Kilometer vom Schloss entfernt. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts hat sich einer meiner Vorfahren mit John Smith zusammengetan um sowohl die Glenfarclas-Distillerie als auch die Craigenmore-Distillerie aufzubauen. Ein Jahrhundert lang war unsere Familie dann noch an Craigenmore beteiligt. With
the Craigenmore Distillery and were shareholders in that for up until the 1960s.
Auf der anderen Seite des Arne, der ein Paradies für Lachsangler ist, haben die Macpherson Grants vor einigen Jahren in einem alten Farmhaus die Ballindalloch Destillerie gegründet. Mit ihr mischt die Familie jetzt wieder mit im Whisky-Business.
Loons is loons, the world round, but Roth is loons is buggers. The whisky pipe got drilled one night and the hail tune gathered round. The pipe got drilled and the pots got filled and they all got full together.
In der Destillerie treffen sich Tradition und Moderne. Draußen die Feldsteinmauern aus dem 17. Jahrhundert, drinnen die neueste Whisky-Technologie. Stolz zeigt der Schlossherr die Anlagen, die so blitzblank aussehen, als würden hier nicht Whiskys, sondern Halbleiter unter Reinstraumbedingungen produziert.
Es ist eine Passion von mir, dass in einem Prozess wie diesem alles sein sollte.
Ich habe den Spleen, dass alles im Produktionsprozess super sauber sein muss und dass alles genau da steht, wo es auch hingehört. Wir produzieren etwa 100.000 Liter Alkohol pro Jahr. Dafür brauchen wir nur eine Schicht pro Tag an 5 Tagen in der Woche. Dieses Volumen passt genau zu der Menge Gerste, die wir auf unseren eigenen Feldern ernten können.
Dieses Produkt, wenn es dann nach einigen Jahren Fassreife in den Verkauf kommt, ist also Ballindalloch durch und durch, von der eigenen Gerste bis zum Single Malt Whisky.
Möglich, dass Whisky-Guru Charles McLean dann einer der ersten sein wird, der den Ballindalloch verkosten darf.
Whisky should be enjoyed as you choose. If you want to put lemonade in it, if you want, I mean soda, when I say whisky and soda was very popular once upon a time.
Whisky können Sie natürlich genießen, wie Sie wollen. Wenn Sie Limonade oder Soda reinschütten wollen, okay. Soda war mal sehr populär. In China mischen Sie grünen Tee mit Whisky, anderswo mit Cola. Viel Spaß damit. Aber um einen Whisky wirklich zu würdigen, sollten Sie allenfalls Wasser ohne Sprudel hinzufügen. Ein bisschen Wasser öffnet das Aroma und drängt den Alkohol zurück.
Und nie Eis.
But anyway, water's good. It opens up the aroma and it makes it easier to taste in the mouth.
Mit Eis erreicht man das Gegenteil. Es verschließt das Aroma. Wichtig, um den Whisky beurteilen und würdigen zu können, ist auch das Glas. Es muss ein Glas sein, das sich oben verjüngt. Und zur Not auch ein Weißweinglas. Damit wird das Aroma hinauf in Ihre Nase geleitet. Einen Malt Whisky immer erst einmal riechen, bevor Sie ihn trinken.
Up your nose and always smell before you taste. Those are my tips.
Und in der Glenmorey Destillerie in Elgin geht derweil die Post ab mit Whisky und dem unvermeidlichen Haggis. Es folgt ein Riesenspaß. Eine Band spielt Ceilí, schottischen Volkstanz, und alle müssen mitmachen. Kleine Kollisionen auf der Tanzfläche sind nicht zu vermeiden. Vor allem dann, wenn man vorher schon bei der Whisky-Verkostung seinen Spaß hatte.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you.
Auf NDR Info hörten Sie Zwischen Hamburg und Haiti. Diesmal Single Malt and Angels Share. Schottland, das Land des Whiskys. Eine Sendung von Jens-Peter Marquardt, ARD Studio London. Es sprachen neben weiteren Regina Metler und der Autor. Technik Doris Umland. Regie Marion von Klarenau. Redaktion Wolfgang Heinemann.
I'm lonely. Well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the kind.